ARD.
Roadtrip Lausitz, here I come.
Es ist ein herrlicher Wintertag, strahlend blauer Himmel. Vor knapp 2 Stunden bin ich in Berlin ins Auto gestiegen und Richtung Süden gefahren. Die Autobahn habe ich inzwischen verlassen und fahre eine beschauliche Landstraße entlang. Sie führt nach Spremberg und weiter nach Hoyerswerda. Zwischen den Wäldern, links und rechts von mir, sehe ich immer wieder Wasser aufblitzen. Die Lausitzer Seenlandschaft.
Ach krass, da ist es ja schon. Kraftwerk Schwarze Pumpe ist echt auch nicht zu übersehen. Die 2 Kühltürme, einiges an Rauch, was da rauskommt.
Schwarze Pumpe. Was für ein Name für ein Kraftwerk. Tatsächlich ist er aber keine Anspielung auf Treibhausgase oder Luftverschmutzung. Das Kraftwerk wurde benannt nach dem gleichnamigen Nachbarort Schwarze Pumpe. Und der wiederum basiert auf der Legende, wonach vor langer, langer Zeit die Besitzer eines Gasthofes sich vor feindlichen Truppen geschützt haben, indem sie ihre Wasserpumpe schwarz gefärbt haben. Damals ein Zeichen für: Achtung, nicht näher kommen, hier haust die Pest. Wie passend der Name Schwarze Pumpe mal werden würde, hat beim Bau des Kraftwerks wahrscheinlich niemand geahnt. Ab den späten 50er Jahren entsteht das VEB-Gaskombinat Schwarze Pumpe, das später fast die gesamte DDR mit Energie versorgen wird. Die Anlage ist riesig. 3 Brikettfabriken, 3 Großkraftwerke, eine Aufbereitungsanlage für Braunkohlen-Hochtemperaturkoks und ein Werk für die Produktion von Stadtgas. Schwarze Pumpe ist eines der industriellen Aushängeschilder des Landes. Und das darf unter keinen Umständen in Verruf geraten.
Geht nicht, gibt's nicht. Das musste laufen.
Man hatte das Gefühl, als wenn man neben einer Asphaltmaschine läuft, so stark war der Gestank bei mir vor der Haustür.
Kurz vor 11 gab es einen großen Schlag.
Die Erprobungszeit für die ganze Technik hat nicht ausgereift.
Bauteile hier runter, der Kopf der Anlage ist weit weggeflogen. Die Leute liefen rum wie kopflos.
Der Unmut war sicherlich sehr groß, nur man hat sich nicht ganz getraut, die offene Wahrheit, wie es wirklich ist, auszusprechen, weil viele hier vom Ortsteil auch von dieser Kohle gelebt haben.
Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom RBB. Und ich bin Henrike Möller. Ich habe mein erstes Ziel erreicht, das heutige Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe. Vor dem Besucherzentrum steht eine Frau mit kurzen Haaren und grünem Helm und winkt mir zu.
Ja, mein Name ist Kerstin Schilling. Ich bin hier für die Standortkommunikation im Kraftwerk Schwarze Pumpe zuständig.
Dann Helm auf, können wir...
Genau. Also ich habe mir vorgestellt, wir gehen mal entlang der Trafostraße, wo wir dann...
Kerstin Schilling führt mich nach draußen, vorbei an knisternden Transformatoren. Dann öffnet sie die Tür zu einem turmartigen, silbrig-grauen Gebäude.
Jetzt sind wir im Maschinenhaus und fahren mit einem Aufzug bis 18 Meter mal zum Balkon.
Bisher sind Kerstin Schilling und ich keiner Menschenseele begegnet. Kaum vorstellbar, dass es hier zur Zeit der DDR nur so gewuselt hat vor Arbeitern. Nicht Hunderte, nicht Tausende, 15.000 Menschen pilgern damals ins neu errichtete Gaskombinat Schwarze Pumpe. Um dort Geld zu verdienen, klar, aber nicht nur. Sie wollen teilhaben an der Verwirklichung eines sozialistischen Traums. Günther Seifert spitzt die Ohren. Hat sein Dozent das gerade wirklich gesagt? Eine Exkursion nach Schwarze Pumpe?
Im Lehrfach hieß es, für die Zukunft müsst ihr Schwarze Pumpe kennen. Und man hat sich schon gefreut, dass man endlich diese große Baustelle 1961 das erste Mal sehen konnte.
Günther Seifert studiert Kohleveredelung an der Universität Freiberg. Eigentlich hätte er lieber Chemie als Studienfach gewählt. Doch Expertise in Sachen Kohleveredelung wird in der DDR dringend gebraucht.
Also Kohle konnte alles und sie musste alles kennen, weil andere Rohstoffe in der neu gegründeten DDR nicht da waren.
Günther Seifert und seine Kommilitonen sollen lernen, wie aus Kohle Strom, Briketts, Koks und Gas gemacht wird. Sogenannte veredelte Energien. Und was ist 1000-mal anschaulicher als jedes Lehrbuch? Genau, ein Besuch vor Ort in einem Kohleveredelungswerk. Aber nicht in irgendeinem. Mitten in der Lausitz, einer bis dato dünn besiedelten Gegend, soll das mit Abstand größte Braunkohlekraftwerk der DDR entstehen. Eine Flamme des Sozialismus, schwärmt die Parteiführung. Und genau dort geht es für Günter Seifert und seine Kommilitonen nun hin. Nach Schwarze Pumpe.
Die ersten Teile der Produktion liefen ja schon. Und für uns schwer beeindruckend, schwer beeindruckend. Das Werksgelände ist 6 Kilometer lang und 3 Kilometer breit. Man wusste ja gar nicht, wo man zuerst hingucken sollte. Und Riesenbauwerke und ein Riesenkran, der eigentlich über das halbe Werksgelände reichen konnte. Es waren alles Dimensionen, die man im Studium vorher geahnt hat, aber nicht gesehen hat.
So, wir sind jetzt auf 160 Meter Höhe, wenn ich das richtig gelesen habe. 161, wow, und sind auf einer sehr eindrucksvollen Aussichtsplattform des Kraftwerkes. Kann man einmal rundherum blicken.
Vor mir erstreckt sich die ganze Schönheit der Lausitz. Heidelandschaft, Wälder, Seen. Mein Interesse gilt aber etwas anderem.
Wo sieht man denn jetzt von hier oben das alte Kraftwerk?
Wir gehen mal noch ein Stück an die Scheibe ran.
Anfang der 90er Jahre wird Schwarze Pumpe fast komplett abgerissen und gesprengt. Nur wenige Gebäude sind geblieben, darunter eine Brikettfabrik, die auch heute noch in Betrieb ist. Neben dem früheren Werksgelände entsteht in den Jahren darauf ein neues Kraftwerk. Das heutige Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe.
Also wir drehen uns jetzt einmal um 180 Grad. Genau, jetzt blicken wir direkt auf einen Kühlturm. Sieht man ja auch schon von weit weg, wenn man herkommt.
Ja, nach der Verbrennung der Kohle entstehen ja Rauchgase, die über 2 Stufen gereinigt werden. Einmal über die Elektrofilter, also wo der feine Aschestaub herausgefiltert wird. Und die nächste Reinigungsstufe ist die Rauchgasentschwefelung. Ja, und die Reingase werden dann über den Kühlturm abgeleitet. Also das, was Sie aus dem Kühlturm dort dampfen sehen, sind die gereinigten Reingase.
Also Reingase heißt gereinigte Gase.
Genau.
Und wenn wir jetzt deren Umweltschädlichkeit einschätzen wollen, also ich meine, es ist ja trotzdem, die Wolke ist ja doch relativ massiv, auf die man so blickt.
Das, was natürlich dort noch drin ist, ist das CO2, was unumstritten ist.
Ja.
Mit einem CO2-Ausstoß von 11,8 Millionen Tonnen gehörte Schwarze Pumpe 2021 zu den 10 Kraftwerken mit den höchsten Treibhausgasemissionen in Europa. Bis 2038 soll es noch am Netz bleiben. Damit wäre Schwarze Pumpe eines der letzten Kohlekraftwerke in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen soll der Braunkohleausstieg schon 2030 vollzogen sein. Zurück zu Günter Seifert. 1963, sein Studium hat er inzwischen beendet, kehrt Günter Seifert nach Schwarze Pumpe zurück und ist wieder völlig baff. Wie viel sich getan hat, seit er das letzte Mal da war. Binnen kürzester Zeit wurden mehrere Gaswerke, Kokereien, Heizkraftwerke und Brikettfabriken hochgezogen.
Stolz kann man schon sagen. Also man wusste jetzt, auch als junger Bursche, hier bist du ja bei Dingen dabei, die du vielleicht in deinem Leben nie wieder erlebst. Hier ist doch Zukunft, wird doch hier aufgebaut.
Mit gerade mal 28 Jahren wird Günter Seifert Hauptabteilungsleiter im Druckgaswerk. Er spürt schnell, dass es hier nicht nur um den Aufbau eines Gaskombinats geht. Schwarze Pumpe ist mehr als das. Ein Vorzeigeprojekt, das der Welt demonstrieren soll, wie sozialistisches Arbeiten funktionieren kann. Sozialistisches Arbeiten und Leben. Denn parallel zum Aufbau des Gaskombinats entsteht wenige Kilometer weiter, seit Mitte der 50er Jahre, die sozialistische Vorzeigestadt Hoyerswerda.
Nun ging das in einem Tempo. Hoyerswerda ist in 8 Jahren von 7.000 auf 40.000 Menschen gewachsen. Die haben ja alle in Schwarze Pumpe gearbeitet. Aber die kamen nicht von hier, die kamen aus Mecklenburg-Vorpommern. Werbebüros hatte die Schwarze Pumpe in Schwerin, in Suhl, in Sachsen-Anhalt.
Ich bin jetzt in Hoyerswerda und da sehe ich schon die ganzen Plattenbauten in Reihe und Glied, bräunliche Farbe.
Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite.
Nicht nur Arbeiter zieht es nach Hoyerswerda, auch die junge Schriftstellerin Brigitte Reimann. Eine bessere Inspirationsquelle kann sie sich kaum vorstellen. Eine Stadt, die völlig neu gedacht werden soll. Dazu die Nähe zu Schwarze Pumpe. 1959 beschließt die DDR-Regierung einen kulturpolitischen Kurs namens Bitterfelder Weg. Die Idee, Schriftsteller sollen sich unter die Arbeiterklasse mischen, um in ihren Büchern den Arbeitsalltag in den Fabriken zu beschreiben. Der einfache Arbeiter als Romanheld. Im Gegenzug sollen die Arbeiter von den Schriftstellern künstlerisch angeleitet werden. Summa summarum, eine gegenseitige geistige Befruchtung. Lieselotte Hermannstraße 20. Ich stehe jetzt vor dem Haus, in dem Brigitte Reimann eine Zeit lang gewohnt hat. Ein Plattenbau, heute in Orange angestrichen, eigentlich recht freundlich. Und hier ist auch eine Gedenktafel angebracht. In diesem Haus wohnten von 1960 bis 1968 die Schriftstellerin Brigitte Reimann und der Schriftsteller Siegfried Pietschmann.
Und gewohnt hat sie da oben, wenn Sie ganz hoch gucken. Die ersten drei Fenster sozusagen unter dem Dach gehörten zur Wohnung von Brigitte Reimann und Siegfried Pietschmann.
Angela Potowski bietet Brigitte Reimann-Spaziergänge durch Hoyerswerda an. Es ist ihr wichtig, das Erbe an die Schriftstellerin zu erhalten.
Und wenn sie von ihrem Arbeitsplatz aus dem Fenster sah, dann konnte sie die Straße entlang blicken und konnte sehen, wie auf der anderen Straßenseite der nächste Plattenbau entstand. Es war ja fast täglich ein Baufortschritt zu beobachten. Und Sie müssen sich vor allem vorstellen, dass hier kein Baum, kein Strauch, kein Blümchen war, sondern einfach ein Häusermeer, Plattenbauten, Industriebauten und natürlich entsprechend auch Bauschutt, Baugerümpel.
Und wie kann man sich jetzt die Wohnung damals vorstellen?
Ich meine, damals war es tatsächlich ein Luxus. Es war eine Wohnung mit fließend warmem Wasser und mit Zentralheizung. Also das war eine total komfortable Neubauwohnung.
Mehrmals die Woche fährt Brigitte Reimann nach Schwarze Pumpe, um dort in der Brigade Rohrleger und Schweißer auszuhelfen. Sie will wissen, wie sich die Arbeit anfühlt. Nur so kann sie in ihren Büchern authentisch davon erzählen.
Und neben dieser Arbeit sollten sie natürlich vor allem auch Kulturarbeit machen. Das heißt, sie sollten Brigadetagebücher schreiben, sie sollten Broschüren herausgeben. Es gab Gruppen von Werktätigen, die motiviert werden sollten zu schreiben über ihren Arbeitsalltag. Die sozialistische Produktion sollte, ja, der Enthusiasmus der Arbeiter dargestellt werden. Und wie die Pläne übererfüllt wurden natürlich. Das war das hehre Ziel, das sich SED-Funktionäre vorstellten.
In meinen Ohren klingt das total schräg. Arbeiter zu Schriftstellern machen wollen. Ich meine, wozu? Warum müssen Handwerker unbedingt nebenher noch Teilzeitschriftsteller sein? Wer hat auf diese zusätzliche Belastung nach Feierabend Lust? Und wer sagt, dass sie sich dazu überhaupt in der Lage fühlen? Ich spoiler schon mal, der Bitterfelder Weg scheitert. Mehr als das. Er wird zum grandiosen Eigentor.
Sie hatten 20 Arbeiterinnen und Arbeiter eingeladen und ganze 4 erschienen zu diesem ersten Treffen.
Doch nicht nur bei Brigitte Reimann läuft nicht alles nach Plan. Günther Seiferts anfängliche Euphorie wird mit jedem Jahr weniger.
Die Technologien waren alle nicht erprobt. Die Zeit der Vorbereitung für Schwarze Pumpe mit Beschluss von 1955 bis zur Inbetriebnahme des Gasberges 1964 hatte als Entwicklungszeit nicht ausgereicht, sodass man im Prinzip als Hauptabteilungsleiter warste gleichzeitig Laborleiter.
Eine Situation, die von Günther Seiferts Vorgesetzten jedoch nicht berücksichtigt wird. Sie wollen Ergebnisse sehen. Wie ist nachrangig?
Der psychologische Druck, eigentlich bis an die Schmerzgrenze. Weil ja, es gab nur ein Gaswerk von dieser Größenordnung für die Versorgung von 70% der Bevölkerung. Wer wollte schon den Gasherd zu Hause anmachen, kochen oder heizen? Und es kam kein Gas raus. Das musste laufen.
Günther Seifert hadert mit sich. So hat er sich die Arbeit in Schwarze Pumpe nicht vorgestellt.
Also das war schon bis Schmerzgrenze und auch manchmal zum Verzweifeln. Auch manchmal der Gedanke, Mensch, Schluss machen. Persönlich Schluss machen. Du bist überfordert.
Günther Seifert kann und will so nicht weitermachen. Irgendetwas muss sich ändern. Aber was und wie? Er fasst einen Entschluss. In seinen Feierabenden beginnt er heimlich an seiner Doktorarbeit zu schreiben. Sobald er seine Promotion in der Tasche hat, will er sich an einer Universität bewerben, Dozent werden. 7 Jahre lang setzt sich Günther Seifert dieser Doppelbelastung aus. Die Hoffnung treibt ihn an. Endlich weg von Schwarze Pumpe, endlich das berufliche Leben führen, von dem er schon länger träumt.
Und habe mich in meiner Heimatstadt Zittau, in der Hochschule, Energiehochschule, erkundigt, würden Sie jemand als schwarze Pumpe einstellen, der so ein paar Jahre Praxis auf dem Buckel hat. Und sofort ja. Und die haben ernst gemacht, die Zittauer, die haben meine Kaderakte, die Personalakte abgefordert als schwarze Pumpe. Und dann wurde man stutzig. Und mit der Idee, hier wegzukommen, war es plötzlich aus, denn der Personaldirektor, der kam zu mir und hat gesagt, bist du verrückt, wir lassen dich nicht weggehen hier. Du bleibst hier.
Berufliche Selbstverwirklichung. Mit der Planwirtschaft der DDR lässt sie sich kaum vereinen. Welchen Beruf man erlernen darf, hängt vor allem davon ab, was in der Gesellschaft gebraucht wird. Kollektiv vor Individuum. Günter Seiferts Expertise wird in Schwarze Pumpe dringend benötigt. Und damit basta.
Meine Frau war traurig, sie ist Urzittauerin, richtig, und wollte, hat sich schon gefreut. Aber war nichts. Da war der Traum mit Zittau und Hochschule ausgeträumt.
Auch bei der Schriftstellerin Brigitte Reimann wird der Frust nicht kleiner. Im Gegenteil. Ihre Arbeit in Schwarze Pumpe gleicht immer mehr der einer Pressereferentin. Statt ihrer Literatur nachgehen zu können, muss sie Werksbroschüren verfassen. Und auch das Leben in Hoyerswerda hat mit ihrer Vorstellung einer sozialistischen Vorzeigestadt wenig zu tun.
Und sie spricht auch selbst wortwörtlich davon, dass Hoyerswerda ihr unsympathisch ist, wahrscheinlich aufgrund der Neuheit. Da gab es noch keine Tradition, da gab es noch keine Atmosphäre. Eine Stadt mit vielen Tausenden, in der man so anonym bleibt, dass sie sich nicht wohlfühlen konnte und sie auch nicht glaubte, dass sich andere wohlfühlen können.
Das war nochmal Angela Potowski, die sich intensiv mit Brigitte Reimann beschäftigt hat.
Und deshalb machte sie bei jeder Gelegenheit, die sich bot, auch auf Fehler aufmerksam. Und das sorgte zunehmend für Kritik in der Stadt. Das machte ihr nicht nur Freunde.
Brigitte Reimann kämpft um Begegnungsstätten, um ein Jugendhaus, ein Theater. Hoyerswerda muss mehr sein als eine reine Schlafstadt für die Arbeiter des Gaskombinats, findet sie. Doch der Parteiführung ist Brigitte Reimanns Engagement ein Dorn im Auge.
Und ich möchte sogar behaupten, dass es Intrigen gab, um sie loszuwerden, bis hin zu ganz bösartigen Gerüchten auch. Auch im Hinblick auf ihre Männergeschichten und auf angebliche Alkoholexzesse.
Es gibt aber wahrscheinlich noch einen weiteren Grund, warum Brigitte Reimann aus der Gunst der DDR-Regierung fällt. Und der dürfte mit einem ungewollten Nebenprodukt des Bitterfelder Weges zusammenhängen. Der kulturpolitischen Stoßrichtung, die die SED-Parteiführung ja selbst ins Leben gerufen hat. Wir erinnern uns, Arbeiter zu Schriftstellern machen. Das gelingt zwar eher selten, was aber tatsächlich passiert, ist der Teil mit der geistigen Befruchtung der Arbeiter. Nur nicht ganz so, wie die Parteiführung sich das vorgestellt hat.
Sie entwickelten einfach ihr Interesse auch an kritischen Fragestellungen und Diskussionen. Und sie durchschauten nicht selten durch diese Begegnungen, durch diese Diskurse auch die sozialistischen Phrasen, die sie bis dahin vielleicht gar nicht so hinterfragt hatten. Ich glaube, das war nicht die Absicht der SED-Führung, aber das passierte. Und auch Künstler begannen, die Schwierigkeiten zu durchschauen in den Betrieben. Die erkannten den Leerlauf, den es da zum Beispiel gab. Die erkannten die Mangelwirtschaft, die geschönten Berichte, die es gab und machten dann natürlich auch darauf aufmerksam.
Nach 8 Jahren beschließt Brigitte Reimann, Hoyerswerda und Schwarze Pumpe den Rücken zu kehren. Sie zieht 300 Kilometer nördlich nach Neubrandenburg. Dort stirbt sie 1973 im Alter von nur 39 Jahren an Krebs. Posthum erscheint ihr Roman Franziska Linkerhand. Er handelt von einer jungen, abenteuerlustigen Architektin, die voller Enthusiasmus nach Neustadt zieht. Eine ganz neue Stadt in der DDR. Sie will dort ihre Ideale von einem menschenwürdigen Städtebau verwirklichen. Doch ihre Vorstellungen kollidieren heftig mit der gesellschaftspolitischen Realität. Klingt vertraut, die Handlung, oder? Kein Wunder, dass Brigitte Reimanns stark autobiografisches Buch in Teilen zensiert wird. Vor allem Passagen, in denen sie die repressiven Züge des DDR-Regimes beschreibt, werden gestrichen. Die implizite Systemkritik verstehen die DDR-Bürger trotzdem. Franziska Linkerhand wird innerhalb kürzester Zeit zum Kultbuch. Zurück zu Günter Seifert. Eines Tages, nicht lange nachdem sein Jobwechsel abgelehnt wurde, wird er auf einmal zu seinem Vorgesetzten zitiert. Um was es wohl geht? Nachdenklich betritt Günther Seifert den Raum und geht wenige Minuten später, völlig perplex, wieder raus.
Und dort bot man mir die Funktion als technischer Direktor an, als Direktor für Wissenschaft und Technik. Da habe ich natürlich gedacht, der meint das nicht ernst. Das habe ich nicht für ernst genommen. Am Anfang bin ich sogar aus dem Gespräch gegangen, ruhelos. Aber die haben mir dann schon beigebracht, binnen ein paar Tagen, dass das ernst gemeint war.
Eine Beförderung. Als Wiedergutmachung? Als Entgegenkommen? Immerhin ist die neue Position inhaltlich näher an dem, was er an der Universität gemacht hätte. Günther Seifert schöpft Hoffnung. Wird beruflich jetzt endlich alles besser? Doch dann taucht Mitte der 70er Jahre ein neues Problem auf. Eines, das alle vorherigen in den Schatten stellt. Die Lausitzer Kohle, die in mehreren Tagebauen rund um Schwarze Pumpe abgebaut wird, verhält sich bei der Gasherstellung zunehmend anders als die Kohle, mit der die Anlage erprobt wurde.
Und musste mit einmal feststellen, dass riesige Staubmengen, aber riesige Staubmengen, im Gasstrom aus dem Generator ausgetragen wurden und als Teer- und Schlammgemisch in den Chemieanlagen sich wiederfanden.
Das Teer- und Schlammgemisch muss entsorgt werden. Aber wohin? Günther Seiferts Vorgesetzter überlegt und überlegt und trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Dass also freie Erdbecken aufgemacht werden mussten. Bis zu 700.000 Tonnen Teer mussten im Umland als Teiche, als Seen gestapelt werden. Mit einem riesigen Gestank, mit Gefahr für das Grundwasser. Und daneben lebten ja Menschen, Dörfer. Vor allen Dingen mit der Gewissheit, dass das Ende nicht in Sicht war.
Ich bin in Spreewitz angekommen, ist ja auch ein süßes Städtchen. Auch viele Häuser aus Klinkerstein, eine kleine Dorfkirche aus Fachwerk. Hallo, bin ich an Ihnen vorbeigefahren?
Ja. Fahren wir, soll ich vorfahren?
Ja, fahren Sie vor.
Ich bin mit Rainer Groser verabredet. Er lebt schon sein ganzes Leben in Spreewitz. Wenige Kilometer von Schwarze Pumpe entfernt.
Wo stehen wir denn jetzt? Also wo haben Sie mich denn jetzt hingeführt?
Wir sind jetzt hier an der Südstraße von Schwarze Pumpe in Richtung Spreewitz, an den Schönungsteichen. Das sind die Abwasserteiche von DDR-Zeiten des Gaskombinats Schwarze Pumpe.
Und da waren die Teerbecken, wo jetzt die Solaranlage ist.
Und drüben waren Teerbecken. Wir hatten dort Teerwände gehabt bis zu 6 Meter. Ich würde sagen, mindestens 4 Fußballfelder war etwa ein Becken. Und wir hatten hier ungefähr 6 Becken.
Und das war so eine schwarze Flüssigkeit?
Das ist richtig Teerabfall. Es hat gerochen im Sommer so, als wenn Sie unmittelbar neben einer frisch asphaltierten Straße laufen würden. So stark war der Gestank bei mir vor der Haustür. Also wenn man Besuch bekommen hat, konnte man einfach nur sagen, ab ins Auto und wegfahren.
Nicht nur der Gestank macht Rainer Groser in den 70er Jahren immer mehr zu schaffen. Jeden Morgen klebt an den Fenstern eine dicke, schwarze Kohlestaubschicht. Mindestens einmal pro Woche muss er die komplette Fassade seines Hauses mit Wasser abspritzen. Wäsche zum Trocknen nach draußen hängen, für die Spreewitzer nicht möglich.
Der Unmut war sicherlich sehr groß, nur man hat sich nicht ganz getraut, die offene Wahrheit, wie es wirklich ist, auszusprechen, weil viele hier vom Ortsteil auch von dieser Kohle gelebt haben. Und ich nun als junger Gemeinderat, damals habe ich gesagt, wenn ich gewählt werde, dann setze ich mich auch für die Bürger ein.
Kritik äußern an einem der industriellen Vorzeigeprojekte der DDR. Ein riskantes Unterfangen. Vor allem für Rainer Groser. Denn Rainer Groser ist nicht nur Anwohner, er arbeitet wo? Genau, als Elektriker im Kraftwerk Schwarze Pumpe.
Ich habe damals gegen die Führung des Werkes gekämpft, obwohl das mein Arbeitgeber war. Und das ist natürlich zu DDR-Zeiten, die Politik hat das nicht vertragen. Also erstmal eine 2 oder 3 Stunden Vernehmung. Ich weiß bis heute noch nicht, was sie wollten. Und dann, wir machen bei den Hausdurchsuchungen, dann werden die Nachbarn mal endlich wissen, was für Schweine sie sind. So hat man mir das direkt an den Kopf geschmissen.
Doch Rainer Groser denkt nicht daran, aufzuhören. Der Kohlestaub, die Teerseen, neuerdings auch akutes Waldsterben wegen des Schwefeldioxids, das aus den Kühltürmen tritt. Das kann so nicht weitergehen. Immer mehr Leute verlassen die Region. Rainer Großer kann nicht zulassen, dass seine Heimat verschwindet. Er diskutiert mit der Werksleitung, ringt um Zugeständnisse. Doch die denkt nicht daran, die Kapazitäten des Kraftwerks runterzufahren. Sie kennt nur eine Richtung, nach oben. Bis es zur Katastrophe kommt. Es ist der 22. Februar 1982, morgens. Jürgen Helmdach hat es sich gemütlich gemacht in seiner Wohnung in der Bereitschaftssiedlung am Rande des Werksgeländes. Er ist Chef der Werksfeuerwehr von Schwarze Pumpe. Doch diese Woche hat er frei, endlich etwas Urlaub. Auf einmal zuckt Jürgen Helmdach zusammen.
Kurz vor 11 gab es einen großen Schlag. Die Fenster haben in der Bereitschaftssiedlung geklappert. Bei mir in der Wohnung hat eine Scheibe einen Riss bekommen. Und anhand der Druckwelle habe ich gesagt, oh oh.
Jürgen Helmdach stürzt zum Telefon. Er versucht, seine Dienststelle zu erreichen. Keiner nimmt ab. Also schwingt er sich aufs Moped und fährt los Richtung Werksgelände. Erstmal die Ursache finden. Jürgen Helmdach blickt sich um. Die Explosion scheint in der Gasreinigungsanlage stattgefunden zu haben. Eine riesige Gaswolke dringt aus dem eingefallenen Gebäude.
Bauteile hier runter. Der Kopf der Anlage ist weit weggeflogen. Die Leute liefen rum wie kopflos. Und aber dieser ständige Pfeifton, das ist so eine Gefahrenlage, die du nicht einschätzen kannst. Und sagst, was ist das? Man dachte, ich will aufhören. Also es ist auch psychisch dann, wie lange dauert das? Wie lange halte ich das durch?
In diesem Moment realisiert Jürgen Helmdach, die gesamte Energieversorgung der DDR liegt nun in seinen Händen. Wenn er und seine Feuerwehrmänner den Brand nicht schnell genug gelöscht bekommen,
dann ist es schlimmer, als wenn wir kein Gas mehr hätten. Die Gaswolke, die austrat, wurde von uns mit Wasser verdünnt und benetzt. Wenn du dann da drin stehst und spritzt und du kennst die Anlage und weißt gefährlich, wie das ist, dann hoffst du, dass das so schnell wie möglich zu Ende ist. Und dass wir alle heil nach Hause kommen.
Ein Toter, 3 Schwerverletzte, 30 Leichtverletzte. Das ist die Bilanz der Havarie von 1982. Einem der schlimmsten Unfälle der DDR-Industriegeschichte. Doch wer ist schuld? Wer hat die Explosion zu verantworten? War es Sabotage? Vom Westen? Oder vielleicht ja auch von Umweltschützern wie Rainer Großer?
Einfach sagen, hier, du, der hat das und jenes gemacht, was gar nicht wahr ist. Dass ich auf so ein dünnes Eis gelaufen bin, wie ich im Nachhinein mitgekriegt habe, habe ich damals nicht gedacht.
Der Sabotageverdacht bestätigt sich nicht. Die Untersuchungen ergeben, es war ein Unfall. Eine Sauerstoffblase hatte sich gebildet, durch die ein explosives Gemisch entstanden ist. Der Sachschaden 150 Millionen DDR-Mark. In nur einem halben Jahr wird das Werk wieder aufgebaut und zieht aus dem Unglück welche Lehre? Keine. Oder zumindest keine große. Die Maschinen laufen weiterhin auf Anschlag. Die Versorgungssicherheit des Landes steht an erster Stelle. Nach der Wiedervereinigung wird die Braunkohleindustrie in Ostdeutschland größtenteils abgewickelt. Zu veraltet sind die Technologien, zu groß die Umweltverschmutzung. Erdgas lautet die neue, klimafreundlichere Alternative. 1990 muss Günther Seifert zusehen, wie der Ort, an dem er 26 Jahre seines Lebens verbracht hat, dem Erdboden gleichgemacht wird. Schwarze Pumpe wird abgerissen.
Menschen waren mit einmal, auch die Schwarze Pumpe, Arbeiter und Ingenieure waren perspektivlos. Und die Enttäuschung war umso größer, dass das dann eben doch sang- und klanglos, zwar mit Abfindungen und so, aber was erzählt ein Vater und ein Opa mit 50 Jahren, wenn er über Jahre große Auszeichnung, Aktivist und sonst was gekriegt hat und mit einmal arbeitslos ist, weil sie seine Fabrik ersatzlos gestrichen haben? Schwere Probleme nach 1989 hier in der Stadt. Schwere Probleme.
Hoyerswerda zerfällt. Die Einwohnerzahl sinkt von 75.000 auf 33.000, also um fast die Hälfte. Ganze Häuserblocks stehen leer, Geistersiedlungen entstehen. Bis die Stadt beschließt, die Plattenbauten nach und nach zurückzubauen. Zur selben Zeit steigt die Arbeitslosigkeit in Hoyerswerda auf über 26%. Rechtsextreme Akteure gewinnen immer mehr an Einfluss. 1991 kommt es schließlich zu schweren rassistischen Ausschreitungen, die ganz Deutschland schockieren. Der, Zitat, hässliche Deutsche hätte in Hoyerswerda sein Coming-out gehabt, schreibt der Spiegel. Und die Umweltschäden? Was ist aus den ganzen Teerseen geworden, den Tagebauen?
Und es sollte dann 1992, war dann der Umweltminister Klaus Töpfer hier dann draußen gewesen, hat sich diese ganze Sache angeschaut und hat dann versprochen, diesen Rückbau zu machen. Der Rückbau ging dann etwa erst los 97, 98. Und die letzte Tonne Teer wurde am 16. Februar 2006 hier entfernt.
Rainer Groser kann die Natur rund um seinen Heimatort Spreewitz wieder nutzen. Kein Flüchten mehr, wenn Besuch kommt, kein Nase zu halten im Sommer, keine schwarzen Fenster. Auch die früheren Tagebaue sind größtenteils saniert und rekultiviert worden. Die mehr als 130 Lausitzer Gemeinden, die dem Bergbau weichen mussten, macht das aber natürlich auch nicht wieder lebendig. Und dann passiert nach der Wiedervereinigung noch etwas, mit dem Rainer Groser als allerletztes gerechnet hätte. Der ehemalige Werksdirektor von Schwarze Pumpe bittet ihn um Verzeihung, nicht auf seine Bedenken und Warnungen bezüglich der Umweltverschmutzung gehört zu haben.
Er hat sich eine Dreiviertelstunde bei mir entschuldigt. Er hat mir alles erklärt, also was, wie und dass er nicht anders konnte. Er war in der Volkskammer und dies und jenes muss man machen. Aber dort habe ich erstmal begriffen, in welcher Sache ich gesteckt habe.
Wie gefährlich sein Umweltengagement war, das realisiert Rainer Groser erst nach der Wende. Nicht viel hätte gefehlt und er wäre im Gefängnis gelandet. In der nächsten Folge erfahren wir, was es heißt, Menschen zu manipulieren. Das Berliner Messegelände wird für die Nationalsozialisten zu einem wichtigen Werkzeug für die Verbreitung ihrer grausamen Erb- und Rassenlehre.
Wir fragen uns ja immer, warum haben die mitgemacht, warum fanden die das alle plausibel? Es zieht einen schon in seinen Bann, wenn man hier ist und man spürt mit der passenden Lichtregie und dem passenden Ausstellungsdesign, welche Wucht, welche Wirkung diese Hallen entfalten können.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Bei Deep Doku gibt's jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. So könnt ihr jeden Mittwoch in eine andere Berliner Blase abtauchen. Mal sitzt ihr mit Mira an der Kasse des berühmten Berliner Fetischclubs KitKat, dann seid ihr einen Tag mit der Berliner Polizei auf Streife oder in der Notrufzentrale der Feuerwehr. Die Audiodokus werden von ganz unterschiedlichen ReporterInnen gemacht und von Host Johannes Nichelmann präsentiert. Wenn ihr die unterschiedlichen Berliner Lebenswelten ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann checkt doch mal Deep Doku in der ARD Audiothek. Das war Geheimnisvolle Orte vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinhold. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Vielen Dank auch an Maren Schibilski und Wolfgang Albus. Von ihnen stammt die Fernsehfassung von Geheimnisvoller Orte Schwarze Pumpe. Einige der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, haben sie geführt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in der ARD Audiothek und empfehlt ihn weiter.